Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Schön, dass wir auch wieder diesen Gottesdienst hier zusammen begehen dürfen. Ja, und wir haben es gehört in der Einleitung, der Johannes hat es gesagt, in der heutigen Botschaft, da soll es um das tausendjährige Reich gehen. Und da versteht es sich eigentlich von selbst, wenn wir jetzt eine Zeitspanne von 1000 Jahren behandeln wollen, dass wir das nicht einfach so in 45 Minuten abhandeln können. Und deswegen wird es dann in 2 Wochen, bin ich nämlich dann auch schon wieder hier, am 1. März ist das, glaube ich, ne? Ist das ja der 1. März? Ja, glaube ich. Ich glaube, irgendwie so in diesem Dreh. In 2 Wochen. Und da werden wir dann weiter fortfahren. Da gibt es dann einfach noch einen zweiten Teil. So, aber legen wir los und fragen wir uns, was es eben mit dem in der Bibel genannten tausendjährigen Reich oder auch tausendjähriges Friedensreich oder auch Millennium genannt auf sich hat. Wann beginnt es? Manch einer glaubt ja, wir lebten schon im tausendjährigen Reich, ne? Wann endet es? Wie lange dauert es? Wer wird in diesem Reich leben? Und so weiter und so fort. Versuchen wir, die ein oder andere Frage zu beantworten, jedoch mit der gebotenen Bescheidenheit, dass wir gleichwohl unterschiedliche Erkenntnisse haben können, höchstwahrscheinlich sogar haben werden, die uns aber im Wesentlichen nicht trennen sollten, ist unsere Erkenntnis doch ohnehin nur Stückwerk. Und wer recht hat, das werden wir sehen, wenn es soweit ist, ne? Und wenn es soweit ist, dann wird sich niemand auf seine richtige Erkenntnis etwas einbilden und niemand wegen seiner falschen Erkenntnis schämen müssen, wenn es denn in der gebotenen Ehrfurcht vor Gott verkündigt und gelehrt wurde. So, und so möchte ich auch noch mit uns beten, bevor wir dann hier ins Wort einsteigen. Ja, Herr Jesus Christus, ich will dir von Herzen Dank sagen, dass wir diesen einzigartigen Heils- und Erlösungsplan auch in unseren Händen halten dürfen, das wahrhaftige Wort Gottes. Und dass wir heute Morgen auch hier in Bern, in dieser Gemeinde, die Möglichkeit haben, uns Gedanken zu machen über deinen Heilsratschluss, über dein Wort. Und so bitten wir dich, Herr, schenk Gnade zum Reden wie auch zum Hören. Nimm alles Störende hinweg, Herr, und hab Lob und Dank, Herr, für diesen Gottesdienst. Amen. Fragen wir uns zunächst, wo in der Bibel das tausendjährige Reich überhaupt Erwähnung findet. Weil oftmals redet man über Dinge und dann muss man sich ja fragen, ja, ist das auch biblisch? Steht das überhaupt irgendwo in der Heiligen Schrift? So, und im buchstäblichen Sinne, wenn wir jetzt von tausendjährigen Friedensreich sprechen, im buchstäblichen Sinne kommt es lediglich in Offenbarung Kapitel 20 vor und auch nur dort. Und zwar in Offenbarung Kapitel 20 und da lesen wir mal die ersten 3 Verse. Offenbarung Kapitel 20, die ersten 3 Verse. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Das ist jetzt die erste Erwähnung, wo es buchstäblich um diese 1000 Jahre geht. Und er band ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Mal so weit. Also diese Verse hier, wie auch die darauf folgenden Verse, sind jetzt praktisch die Basis für die Lehre über das tausendjährige Reich. Wobei sich natürlich jetzt die Frage stellt, ja, ob nicht auch schon die Propheten des Alten Bundes über das tausendjährige Reich prophezeit haben. Und die Antwort lautet, doch, 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 selbstverständlich. Und das auch nicht zu knapp, ja, aber eben ohne dass dort ausdrücklich diese 1000 Jahre erwähnt werden. Die finden wir, wie gesagt, nur hier in Offenbarung Kapitel 20. Mal etwas Grundsätzliches. Die Propheten des Alten Bundes, die haben ja all diese endzeitlichen Ereignisse oftmals zusammenhängend geschildert. Ohne jetzt zwischen dem ersten Kommen des verheißenen Erlösers und seinem zweiten Kommen zu unterscheiden. Oder auch ohne zu unterscheiden zwischen dem 1000-jährigen Reich und dem neuen Himmel und der neuen Erde. Denken wir zum Beispiel, nur mal ein Beispiel herausgegriffen, denken wir an Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9, wo in Vers 5 die Geburt des Herrn Jesus angekündigt wird, mit den Worten, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und übergangslos, ohne Komma und ohne Strich, übergangslos wird in einem Atemzug auch bereits sein zweites Kommen prophezeit, nämlich mit den Worten, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Ja, das eine hat sich erfüllt. Die Geburt des Herrn Jesus. Das andere jedoch noch nicht. Und jetzt sind mittlerweile über 2000 Jahre vergangen. Ja? Aber für Jesaja war das in dieser seiner Verheißung praktisch eins. Ein Geschehen, ohne jetzt zwischen der Verwerfung des Messias oder ohne jetzt die Verwerfung des Messias noch vor Augen zu haben, dem Einschub der Gemeinde und all diesen Dingen, die eben dem zweiten Kommen des Messias vorangehen werden. So, und so verhält es sich in vielen Dingen, ja, wenn wir die Propheten des Alten Bundes lesen, wo Dinge zusammengefasst werden in einer Schau, obwohl noch viele, viele, viele Details dazwischen liegen. Und so verhält es sich eben auch in Bezug auf das messianische Königreich, sprich diesem Millennium, ne, tausendjährige Reich, im Gegensatz eben auch zur neuen Erde und all diesen Ereignissen, die ins tausendjährige Reich hineinführen. So, aber dank der Chronologie aus der Offenbarung sehen wir eben, dass das tausendjährige Reich eine eigenständige Epoche im Heilshandeln Gottes ist und eben nicht mit dem neuen Himmel und der neuen Erde verwechselt werden darf. Durch die Offenbarung haben wir jetzt praktisch so etwas wie einen Schlüssel, um auch die Aussagen der alttestamentlichen Propheten ein- und zuordnen zu können. So, und interessant ist, dass diese 1000 Jahre jetzt sechsmal in diesem relativ kurzen Abschnitt aus Offenbarung Kapitel 20 genannt werden, was für mein Dafürhalten auch ein ganz starkes Indiz dafür ist, dass es sich hier nicht um eine Symbolik handelt, nicht um eine Symbolsprache, sondern um wirkliche, buchstäbliche 1000 Jahre. Sechsmal wird es erwähnt in diesem Abschnitt aus Offenbarung Kapitel 20. 1000 Jahre, wobei wir uns über plus minus 5 Jahre ja nicht streiten müssen, wird der Herr Jesus hier auf Erden, noch auf diesem alten Planeten, ne, herrschen, bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. So wie es dann in Offenbarung Kapitel 21 Vers 1 geschrieben steht. Ne? Nochmals, Offenbarung Kapitel 20, das tausendjährige Friedensreich. Und nach Abschluss dieser 1000 Jahre heißt es dann hier in der Offenbarung in Kapitel 21 Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel. Und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Nur mal nebenbei bemerkt, das gehört jetzt nicht zwingend zum Thema, Aber ob es sich bei diesem Meer, das nicht mehr sein wird, ne, auf der neuen Erde und dem neuen Himmel, jetzt um das tatsächlich um den Ozean, ne, um das Weltenmeer handelt oder ob es eine Umschreibung ist für das Völkermeer oder auch für den Abgrund und das Böse, das ja aus dem Meer aufsteigt. Darüber kann man auch diskutieren, das ist sicherlich auch nicht uninteressant, aber letztendlich auch nicht wirklich entscheidend. Weil letztendlich werden wir auf der neuen Erde und dem neuen Himmel ohnehin nichts vermissen. Nichts. Ne? Der begeisterte Wassersportler, der wird trotzdem das Meer nicht vermissen. Der begeisterte Alpinist wird trotzdem die Berge nicht vermissen. Wir werden auch Olympia nicht vermissen. Ja? Nichts. Nichts werden wir auf der neuen Erde und im Himmel vermissen. So heißt es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 65, Vers 17. Jesaja Kapitel 65, Vers 17, da geht es ja jetzt um den neuen Himmel, neue Erde, ne? Und dann sagt Jesaja, natürlich inspiriert durch Gott, Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Nichts werden wir vermissen. Von daher erübrigt sich jetzt auch die Frage, ob es im neuen Himmel, auf der neuen Erde noch ein Meer gibt oder nicht. Ist doch vollkommen egal. Gut. Aber kommen wir jetzt auf die alte Erde wieder zurück, bevor es eben eine Neuschöpfung geben wird. Und hier sei betont, dass das tausendjährige Reich eben noch ein irdisches, ja, und noch kein himmlisches Reich ist. Aber nach den Gerichten Gottes, der Läuterung des Volkes Israel und dem Ende des antichristlichen Schreckensreiches umfasst jetzt das tausendjährige Reich bereits ein komplett neues Zeitalter, welches mit der Zeit vorher nicht mehr viel gemein haben wird. Denn bereits mit Beginn des Millenniums werden wir es mit klimatischen und topografischen Veränderungen zu tun haben, die ihresgleichen suchen. Da die zuvor über die Erde hereinbrechenden Gerichte, worüber ja unter anderem die Offenbarung ausführlich berichtet, die ganze Erde samt dem dazugehörigen Himmel, ja, regelrecht durcheinander wirbeln werden. So heißt es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 13, Vers 13, Jesaja Kapitel 13, Vers 13, darum werde ich den Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn. Das sind Ereignisse, die werden sich, Dinge, die werden sich ereignen während der großen Trübsal, ja. Nochmals, ich werde den Himmel erzittern lassen. Ich werde die Erde aufbeben lassen von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn. Und glaub mir, das wird kein kleines, lokales Gewitterchen sein, ja? Und auch kein gewöhnliches Erdbeben, sondern wir können hier sogar von Kontinentalverschiebungen ausgehen und von Dingen, von denen selbst der Weltklimarat, ne, mit seinen Weltuntergangsszenarien keine Ahnung hat. Und so lautet es beispielsweise auch in Jesaja Kapitel 24, Jesaja Kapitel 24 in den Versen 19 und 20. Jesaja 24, Vers 19, Vers 20. Die Erde wird krachend zerbersten. Die Erde wird reißen und bersten. Die Erde wird hin und her schwanken. Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat lastet schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht wieder auf. Also wir sehen, dass wir es nach der Trübsal bereits mit einer Neuschöpfung zu tun haben werden, die sich aber noch hier auf diesem alten Planeten Erde ereignen wird. Und wie genau nach all diesen apokalyptischen Geschehnissen es dennoch sogleich ja zu paradiesischen Verhältnissen hier auf Erden kommen kann, gut, ich denke, das entzieht sich jedweder menschlichen Vorstellung. Das kann ich euch auch nicht erklären. Aber hier sage ich mir ganz einfach, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und so glaube ich auch, dass nach diesen Schreckensszenarien, nach dieser Trübsal, es in dem Sinne tatsächlich bereits zu einer Neuschöpfung hier auf diesem alten Planeten kommen wird, um dann im tausendjährigen Reich in dem Sinne ja schon fast paradiesische Verhältnisse vorzufinden. So, und da fragen wir uns, was bis anhin, also eben bis zum Anbruch des tausendjährigen Reiches geschehen wird. Und wollten wir uns in aller Ausführlichkeit der Thematik des tausendjährigen Reiches und was dazu hinführt widmen, dann könnte es sein, dass wir bereits entrückt sind, bevor ich zum Amen komme. Ja? Es ist ein unerschöpfliches Thema. Also werde ich versuchen, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Und mir geht es ja in erster Linie um das Millennium. So dass ich jetzt gar nicht allzu viel über die zuvor stattfindenden Ereignisse wie die Entrückung, dem Antichristen, der Trübsal, dem Glaubensabfall, Hamageddon und so weiter und so fort berichten werde. Aber all diese Dinge werden ja dem tausendjährigen Reich vorangehen. Und so endet auch Kapitel 19 hier aus der Offenbarung, gehen wir zurück in unseren Text. So endet Kapitel 19 der Offenbarung mit der Schlacht von Hamageddon und der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus hier auf Erden. Und damit endet eben auch diese siebenjährige Trübsalzeit, ne, diese Schreckenszeit, in welcher der Antichrist und die satanisch-dämonischen Kräfte wüteten. Und nachdem nun der Antichrist besiegt und in den Feuersee geworfen wird, lesen wir alles in Offenbarung Kapitel 19, ne, wird dann auch der große Verführer, der Durcheinanderbringer, Verleumder und Lügner, auch Satan genannt, gebunden und weggesperrt werden. Das heißt, das leibhaftige Böse wird praktisch seiner Kraft beraubt und für diese 1000 Jahre außer Gefecht gesetzt. Und damit beginnt eben das tausendjährige Reich, auch Millennium genannt. Und wir hatten es gelesen, ich will es nochmal lesen, in Offenbarung Kapitel 20 in Vers 2. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, und der Teufel, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Das heißt, der Teufel und die ihm dazugehörigen Dämonen, die werden in diesem Millennium also gar nicht anwesend sein, sondern für 1000 Jahre weggesperrt. Ich würde es mal so sagen, wie aus dem Spiel genommen. Wenn wir ein Schachbrett haben, ja, und da geht jetzt Gott her und nimmt die Figur des Teufels vom Brett weg. Für 1000 Jahre. Und somit ist das Böse zunächst einmal ruhig gestellt, da Satan nicht mehr umherziehen kann wie ein brüllender Löwe, um zu verführen, die auf Erden wohnen. Und es kann jetzt die Zeit beginnen, die in Jesaja Kapitel 2, Vers 4 wie folgt beschrieben wird. Jesaja Kapitel 2, Vers 4. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und dieses Symbol der Schwerter, ne, die zu Pflugscharen werden, steht ja auch als Bronzefigur im Garten des UN-Hauptquartiers in New York. Und tatsächlich ist ja auch irgendwie in allen Völkern diese Sehnsucht nach einem ewigen Friedensreich auf Erden präsent. Gut, die haben alle unterschiedliche Vorstellungen, ne? Wie dieses Friedensreich auszusehen hat. Aber irgendwo diese Sehnsucht nach einem Friedensreich auf Erden, einem Paradies auf Erden, diese Sehnsucht ist ja irgendwo in jedem Volk vorhanden. Ja, und nicht umsonst, ne, löst ja auch eine Friedensmission die andere ab. Und ein Friedensgipfel jagt den anderen. Die einen wollen Frieden schaffen mit Waffen und die anderen Frieden schaffen ohne Waffen. Und dabei schlagen sie sich gegenseitig die Köpfe ein. Frieden aller Ortens, notfalls mit Gewalt. Aber alle Versuche sind nicht nur gescheitert, sondern haben oftmals ja genau das Gegenteil bewirkt. Die Kommunisten beispielsweise, die für eine klassenlose und gerechte Gesellschaft kämpfen, in der alle gleich sind, ne, nämlich alle gleich arm und gleich unterdrückt, die haben ein Himmelreich auf Erden errichten wollen und zur Erreichung ihres hehren Zieles zig Millionen Menschen umgebracht, sowie unzählige weitere weggesperrt und unterdrückt. Auf der anderen Seite hat man von einem tausendjährigen Reich geschwafelt, was Gott sei Dank nur 12 Jahre angehalten hat, ja? Und zugleich die Endlösung der Juden beschlossen und ebenfalls bestialische Taten begangen und für sehr viel Leid und Elend hier auf Erden gesorgt. Und das ist das Ergebnis, liebe Geschwister. Das ist das Ergebnis, wenn man Frieden schaffen will ohne Gott. Wenn man für Sicherheit sorgen will ohne Jesus. Wenn man für Freiheit kämpft ohne Gottesfurcht. Und wenn man für Gerechtigkeit einsteht ohne Gottesrecht. Denn Menschenrecht ohne Gottesrecht ist Unrecht. Und diesbezüglich sagte mal jemand, eine Regierung ohne Gott ist im besten Falle eine einigermaßen gut organisierte Räuberbande. Und so heißt es folgerichtig in Jesaja Kapitel 48, Vers 22, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Das Problem war und ist die Sünde, ohne deren Beseitigung kein Frieden möglich ist. Und daran ändern auch die militantesten Pazifisten nichts, da diese nämlich selber Sünder sind. Eine Welt der Harmonie und des Friedens kann es erst geben, wenn das Böse ruhig gestellt ist. Ja, wenn das Böse aus dem Spiel genommen wird. Ja, und wer ist das Böse? Satan, ne? Der Jesus hat selbst gesagt in Johannes Kapitel 8, Vers 44, Johannes Kapitel 8, Vers 44, jener, also der Teufel, jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Also mit anderen Worten, er kann gar nicht die Wahrheit sagen. Und wenn er mal die Wahrheit sagt, ist es trotzdem gelogen. Ne? Denken wir an die Versuchung, wie den Herrn Jesus versucht hat, ja sogar mit dem Wort Gottes. Er hat ja das Wort Gottes zitiert und noch nicht einmal falsch zitiert. Und doch war es eine Lüge. Ja? Er kann gar nicht anders. Hier nochmals, ne, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselbe. Das heißt, all das Böse auf Erden liegt im Teufel begründet, so dass dieser nochmals wie aus dem Spiel genommen werden muss, damit das tausendjährige Friedensreich beginnen kann. Ja, und wer ist gekommen, um dem Teufel die Macht zu nehmen? Wer ist erschienen, um den Satan zu binden und aus dem Spiel zu nehmen? 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8, haben wir die Antwort. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. In Christus ist uns der Friede verheißen und durch Jesus wird der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Und somit ist klar, dass auch im tausendjährigen Reich Jesus Christus im Mittelpunkt stehen wird, so wie es aus Vers 4 aus Offenbarung Kapitel 20 auch ersichtlich wird, wenn dort nämlich geschrieben steht, Offenbarung Kapitel 20 in Vers 4, und sie, sprich, da geht's um die Märtyrer aus der großen Trübsal, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus. 1000 Jahre, auch hier wieder diese Erwähnung, ne? 1000 Jahre. Herrschten mit dem Christus. Wer ist also der hauptsächliche Regent im tausendjährigen Reich? Jesus Christus. Bei seinem ersten Kommen, ne, da kam er noch in Niedrigkeit, auf fremde Hilfe angewiesen, in Windeln gewickelt. Er kam als Diener, er kam als Knecht, der die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verließ. Und er kam als derjenige, der sein Leben dahingab, damit der Mensch Erlösung findet. Bei seinem zweiten Kommen jedoch, da kommt er als der König, als der Herrscher und der Richter. Und das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit. Ganz nach dem, so wie es der Herr Jesus in seiner Endzeitrede ja auch vorhergesagt hat, ne? So in Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21, die Verse 25 bis 27. Lukas 21, die Verse 25 bis 27, die sogenannte Endzeitrede des Herrn Jesus. Er hat ja das Kreuz unmittelbar vor Augen. Und dann sagt er, seinen Jüngern und den anderen, die dabei standen, Lukas Kapitel 21, ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Alles Ereignisse, die sich erfüllen werden in dieser Trübsalzeit. Und dann heißt es aber in Vers 27, und dann, das wird also nicht das Ende sein, ne? Nicht der Weltuntergang. Sondern, und dann, Vers 27, werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird es ins tausendjährige Reich übergehen. Ja, und dann ist, wenn wir jetzt in unseren Text aus der Offenbarung zurückgehen, eben von Mitregenten die Rede. Und das sind die Märtyrer. Die Märtyrer aus der Trübsal, die aufgrund ihres Glaubens, sie sind also während dieser Trübsalzeit zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und aufgrund dieses ihres Glaubens und der Ablehnung des antichristlichen Mahlzeichens und dem ganzen System, das sich dahinter verbirgt, getötet werden. Und in diesem Zusammenhang fragen wir uns, ja, wer wird dann überhaupt im tausendjährigen Reich leben, ja? Beziehungsweise, wer wird denn mit ins tausendjährige Reich hineingenommen werden? Und da haben wir zunächst einmal alle, die der Herr Jesus mit sich führen wird. Und das werden für mein Dafürhalten alle Gläubigen sein, die in und durch Jesus Christus eine geistliche Heilung und somit eine Neugeburt erfahren haben. Und das sind die Gläubigen des alten Bundes, genauso wie die Gläubigen des neuen Bundes, die zur Zeit der Wiederkunft des Herrn Jesus, also in Kraft und Herrlichkeit, bereits beim Herrn sein werden und dann in ihren Auferstehungsleibern schlicht und ergreifend da sein werden, wo der Herr Jesus ist. Und darunter fallen natürlich auch die Apostel des Herrn Jesus, ne? Wie auch die Gläubigen des alten Bundes, Mose, Elia, David, Abraham und viele, viele, viele andere mehr. Eine höchst spannende Angelegenheit. Also, die Gestorbenen, die jetzt bereits bei Christus sind, und zu diesem Zeitpunkt bei Christus sein werden. Und diejenigen, die vor der Trübsal entrückt werden, wie auch die Märtyrer aus der Trübsal, die werden in ihren Auferstehungsleibern mit Christus zusammen ins tausendjährige Reich einziehen. Wobei diese Personengruppen, und da beziehe ich uns jetzt einfach mit ein, wobei wir in diesen unseren Auferstehungs- oder Herrlichkeitsleibern ja gar nicht auf das Irdische gebunden sind, ja, sondern zwischen Himmel und Erde praktisch wandeln werden wie Grenzgänger. Weil unsere Wohnstätte, die ist bereits im Himmel, ja, beim Herrn Jesus, bei Gott. Aber in diesen Herrlichkeitsleibern können wir mit Jesus dann auch während dem tausendjährigen Reich auf die Erde kommen. Wie gesagt, wir sind Grenzgänger zwischen, nicht zwischen Deutschland und der Schweiz, Das ist die Vorstufe des Paradieses. Sondern Grenzgänger zwischen Himmel und Erde. So, und nebst diesen Grenzgängern gibt es eben die, die natürlich jetzt auch lebend ins Millennium geführt werden. Und die dann ja auch während dem tausendjährigen Reich dann hier auf Erden ja auch dann noch geboren werden. Ne? Und diese Personengruppen, die haben auch noch keinen Auferstehungsleib. Warum nicht? Weil sie ja noch gar nicht gestorben sind. Ne? Also, das heißt, deren Leben wird dann auch hier auf dieser Erde während diesem tausendjährigen Reich natürlich beschränkt sein. So, und diese, wie gesagt, werden ausschließlich hier auf Erden leben und dann auch noch Kinder zeugen können, und so weiter und so fort. So, und bei diesen Überlebenden der Trübsal, die ins Millennium einziehen, ja, da stellt sich natürlich jetzt auch noch wieder eine Frage, nämlich ja, was für Leute diese Trübsal überhaupt überleben werden, ja, und dann auch aus Gottes Gnaden mit ins tausendjährige Reich wird einziehen dürfen. Sind das jetzt ausschließlich nur Gläubige, ja, die noch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind und den Märtyrertod haben entkommen können, ja? Oder sind vielleicht tatsächlich sogar auch noch Ungläubige dabei? Auch da gehen die Meinungen auseinander, aber die meisten Bibelausleger, die, ich sag mal so aus unseren Kreise, ja, die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass nur Gläubige ins tausendjährige Reich einziehen werden. Aber wie gesagt, es gibt auch durchaus die Stimmen, die sagen, nein, es werden auch noch Ungläubige, die sich vielleicht freundlich erwiesen haben während der Zeit Israel gegenüber und so weiter und so fort, auch noch ins tausendjährige Reich einziehen dürfen. So, aber wenn dem so ist, dass tatsächlich nur Gläubige ins tausendjährige Reich einziehen, dann muss Sacharja Kapitel 14, Vers 16 dahingehend gedeutet werden, dass sich die dort genannten übrig gebliebenen von den Nationen demzufolge bekehrt haben. Ne? Da heißt es nämlich in Sacharja Kapitel 14, Vers 16, Sacharja Kapitel 14, Vers 16, und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen. Es wird ja auch ein Gericht geben, ja? Aber demzufolge werden Menschen übrig bleiben. Und alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, nämlich während dem tausendjährigen Reich, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und wie gesagt, wenn man jetzt sagt, okay, es ziehen nur Gläubige ins tausendjährige Reich ein, dann muss man davon ausgehen, okay, dann haben die sich noch bekehrt, dann sind die noch zum Glauben an Jesus gekommen. Sollten es jedoch tatsächlich noch Unbekehrte sein, so bedeutet das aber, dass sich diese natürlich im und während des Millenniums noch für ein Leben mit Christus entscheiden müssen. Und tun sie es nicht, gehen diese als Unerlöste in die ewige Verdammnis ein. Ja, vielleicht gehört ein Teil dieser Menschen dann sogar zu denen, die sich ja am Ende des tausendjährigen Reiches von Satan ja auch nochmal verführen lassen. Das werden wir dann im zweiten Teil auch noch sehen. So, aber ob so oder so, werden auch gar nicht so viele Menschen die Trübsal überleben. Denken wir an die nicht in Worte zu fassenden Gottesgerichte während jener Zeit, in der die Himmel und Erde regelrecht durcheinander gewirbelt werden. Und so heißt es zum Beispiel auch in Jesaja Kapitel 24, Vers 6. Jesaja Kapitel 24, Vers 6. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen die auf ihr wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden und wenig Menschen bleiben übrig. Und wenig Menschen bleiben übrig. In Jesaja Kapitel 13, Vers 12 lautet es ähnlich. Jesaja Kapitel 13, Vers 12. Und ich denke, wenn man die Offenbarung liest, ja, und all diese Gerichte, die da beschrieben werden, dann kann man sich das sehr gut vorstellen, ja, dass gar nicht so viele Menschen übrig bleiben. Jesaja Kapitel 13, Vers 12. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Ophirgold. Aber damit sind wir noch nicht mal am Ende. Heißt es doch in Jesaja Kapitel 51, Vers 6. Jesaja Kapitel 51, Vers 6. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten. Denn der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Und ihre Bewohner, jetzt müsst ihr gut zuhören, und ihre Bewohner werden dahin sterben wie Mücken. Und ihre Bewohner werden dahin sterben wie Mücken. Aber, jetzt kommt das Aber Gottes. Aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Und so geht es weiter. Weiter mit einer weiteren Gruppe, die ins Millennium lebend, ne, wird einziehen dürfen. Und das ist wer? Der Überrest Israel. Der Überrest Israels, der aus Gottes Gnaden die Trübsal überleben wird, um diese verheißene Sabbatruhe geführt zu werden. Und so dient die große Trübsal, die ja dem Millennium unmittelbar vorangeht, jetzt nicht nur als Gericht über die Völker, über die Nationen, aber auch über Israel, sondern ja auch als Läuterung, ja, um die Juden zur Umkehr zu bewegen. Ganz nach Sacharja Kapitel 13, Vers 9. Sacharja Kapitel 13, Vers 9. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer. Läutere sie, wie man das Silber läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Aber haben wir gehört? Den dritten Teil. Das ist gerade mal ein Drittel, ne? Wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Ein Drittel des Volkes Israel, was zu diesem Zeitpunkt existiert, während der Trübsalzeit. Ein Drittel wird überleben. Mit anderen Worten, zwei Drittel werden das nicht überleben. Ein Drittel. Dieser übrig gebliebene Rest, dieser Drittel, der wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und noch viel wichtiger als die Rückkehr Israels in das Land der Väter, das sich ja vor unseren Augen bereits erfüllt, ist schließlich die Rückkehr zu dem Gott ihrer Väter, welches sich eben am Ende der großen Drangsal für diesen Überrest Israels erfüllen wird. So wie es auch beim Propheten Micha lautet in Micha Kapitel 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Dem Rest dem Rest seines Erbteils. Und das ist der Moment, wo die toten Gebeine aus Hesekiel Kapitel 37 nicht nur mit Fleisch, sondern eben auch mit Geist erfüllt werden. Man denke da auch an die Verheißung aus Jeremia Kapitel 31, Vers 33, da geht es ja um den neuen Bund. Und da heißt es in Jeremia Kapitel 31, Vers 33, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und damit zieht Gott in der Gestalt Jesus Christus natürlich als der Herrscher, ja, mit diesem Überrest Israels in das tausendjährige Reich hinein, womit sich all das erfüllen wird, was Israel verheißen wurde in Bezug der ewigen Königsherrschaft Davids, dem messianischen Königreich und so weiter und so fort. Ja, und da sind wir eben bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, denn wenn wir über das Millennium sprechen, dann müssen wir beachten, dass es dabei in erster Linie wieder um Israel geht, ne? Wo Gott den Heilsfaden mit seinem Volk wieder aufnimmt. Und das schauen wir uns dann aber im zweiten Teil an, also in zwei Wochen am 1. März. Amen. Ich möchte noch mit uns reden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen hierher auch ja, zusammengeführt hast, dass wir jetzt auch diese Gemeinschaft mit dir haben durften und auch immer noch haben dürfen. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, Herr, dass du mit deinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommen wirst. Und wenn auch wir nicht auf jedes Fragezeichen eine Antwort haben, so wissen wir aber doch, dein Wort ist Wahrheit. Und wir danken dir, Herr, dass du uns aus der Finsternis herausgeführt hast, dass wir ja die Wahrheit erkennen dürfen und dass du, Herr Jesus, als die Wahrheit in Person in unseren Herzen wohnst. Und dafür geben wir dir die Ehre und preisen deinen Namen. Amen.